dass ja, Gott anzubeten in Gemeinschaft und diese Lieder von seiner Größe, von seiner Liebe, von seinem Wesen zu singen, das begeistert mich. Wir sind unterwegs, ihr seht das da, nicht so schön wie in der Steiermark, aber da und dort gab es da auch Oasen. Ja, wir haben schon gehört von Elim, eine Oase mit Quellen und 70 Palmen. Ja, was sind 70 Palmen so? Immerhin, wenn man mehrere Tage nur das gesehen hat, dann freut man sich auch über 70 Palmen. Und jetzt in 2. Mose 19, da sind wir dann am Berg Gottes, am Mosesberg angekommen. Das Volk ist dort angekommen und wir werden so durch diesen Text durchmarschieren heute. Aber vielleicht haben einige mir heute Morgen schon die Losung gelesen. Das ist dieses Heftchen, wo so ein paar Verse für jeden Tag drinstehen. Ja, das ist kein Ersatz, die Bibel ganz durchzulesen, Stück für Stück oder immer wieder hinein einzutauchen. Aber es ist interessant manchmal, wie das so ins Leben passt. Und heute Morgen: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und das werden wir gleich sehen, dass dem Volk das in einer ganz speziellen Weise passiert ist. Und dann, das ist der Wochenspruch, ja, da wird immer ausgelost, ein Wochenspruch und dann ein Bibelvers für den Tag heute. Nach dem Wort des Herrn brachen die Israeliten auf und nach seinem Wort lagerten sie sich. Und das genau leben die Israeliten, da wo wir uns jetzt befinden, schon seit 3 Monaten. Wir sehen das gleich im Text. Interessant ist, das passt ziemlich genau mit unserem Erleben. Dadurch, weil wir Weihnachten, unsere Weihnachtsserie zwischengeschaltet haben, haben wir wir sind ein bisschen schneller als die Israeliten, aber vor knapp 3 Monaten hat der Gerhard über den Auszug aus Ägypten so direkt den Start gepredigt. Also die zeitliche Abfolge, wir haben es nicht ganz so intensiv erlebt wie die Menschen damals, ja. Aber sie brachen auf, wie der Herr es gesagt hatte. Wir wissen, Wolken und Feuersäule. Und jetzt hat Gott sie bis zu diesem Berg gebracht, wo ganz in der Nähe der Mose schon sein Berufungserlebnis erlebt hatte mit dem brennenden Dornbusch. Es ist ein besonderer Berg. Und wir wissen nicht ganz genau, welcher Berg es ist. Aber der Mensch hält das nicht aus, das nicht genau zu wissen. Deswegen hat man einen festgelegt im Sinai, der heißt Mosesberg. Da oben drauf gibt es eine Kapelle, da gibt es eine Moschee drauf und da gibt es schöne Wanderwege hinauf. Und war schon mal jemand oben? Ja? Okay, ich war auch einmal oben. Es ist durchaus großartig. Klassischerweise wandert man nachts hinauf, um oben den Sonnenaufgang zu betrachten. Und Mose, also wenn es das der Berg war, Mose war auch oben, wir lesen das heute. Im ersten Vers steht: Genau am 3. Neumondtag, ja, nach ihrem Auszug aus Ägypten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Genau am 3. Tag, 3 Monate, ja, das habe ich eben schon gesagt. Hier müssen wir nochmal schauen, es geht so nicht vorwärts. Also, okay, die Gottesbegegnung, so mal der Titel, ja, wer wird das überleben? Wenn man die Verheißung Gottes glaubt, ich bringe euch in das Land, dann ist man sicher, dass man das überlebt. Wenn man auf die irdischen Gegebenheiten in diesem Text schaut, dann kann man Angst und Bange haben, ob man das am Schluss überlebt oder nur die anderen. Und das ist auch ein Stück der Spannung in unserem Text. Ich habe gesagt, ich lese auszugsweise und hier steigen wir ein in Vers 2. Mose stieg hinauf, um Gott zu begegnen, auf diesen Berg. Also wenn das der Mosesberg ist, dann ist der etwas höher wie der Hochschwab, 2285 Meter. Aber der Start ist nicht ganz so niedrig, wie wir üblicherweise auf den Hochschwab starten, sondern die Ebene liegt auf 1500 Meter. Trotzdem. Der Mose war satte 80 Jahre, hinauf. Ja? Da rief Jahwe ihm vom Berg aus zu. Also es kann sein, dass hier Mose noch nicht den ganzen Weg nehmen musste, aber er war unterwegs in Gottes Nähe und Gott spricht zu ihm. Sag es den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Ihr selbst habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Okay, wir erinnern uns, was hat Gott mit den Ägyptern gemacht? Er hat sie gestraft, heftig gestraft. Die 10 Plagen, finde ich interessant, auch bei Menschen, wenn man so manchmal Talkshows oder irgendwas schaut, auch Menschen, die jetzt eigentlich nicht den Glauben an Gott bekennen, ja, die ägyptischen Plagen kommen dann und wann vor. Irgendwie haben die sich doch in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Und dann natürlich, die ganze Heeresmacht wurde im Wasser, im Meer versenkt. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, und jetzt kommt dieser herrliche Unterschied, ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügel getragen und bisher zu mir gebracht habe. Nein, die Israeliten sind nicht geschwebt, sie mussten gehen. Aber Gott hat, das ist das Bild, Gott hat den Ägyptern seine Macht und seinen Zorn gezeigt und den Israeliten sein Wohlwollen. Er hat sie mit Wasser und mit Manna versorgt, wir haben all das schon drüber nachgedacht. Und er hat sie hierher gebracht, bis zu mir. Interessant, Gott, das scheint so, als wenn Gott da auf sie gewartet hat. Jetzt wissen wir natürlich, wir wissen ja immer mehr, weil das die Geschichte ja schon alt ist und wir die Bibel schon kennen, dass das nicht die Wohnung Gottes ist. Aber Gott hat sich anscheinend gerade in alter Zeit besondere Orte ausgewählt. Und dieser Berg Gottes, der Mosesberg oder Berg Gottes, ist so ein Ort, weil er sagt, ich wollte euch bis hier zu mir bringen. 3 Monate Wanderung, ja, und jetzt kommt eine Aufforderung. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Das ist eine großartige Zusage, aber auch eine herausfordernde Aufgabe und etwas, was wir uns aus dieser Predigt merken können. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier einen geliehenen Globus mitgebracht. Ja, das ist so die Erde. Und diese ganze Erde gehört Gott. Ich meine, wem sonst? Wem sonst? Ja. Wir alle sind hier und wir sind nur eine Zeit lang hier. Damals ist Gott dem Volk hier begegnet. Das Volk war auch nur eine Zeit lang dort. Und ich denke, es ist wichtig, sich ab und zu so einen Globus anzuschauen. Dann merkt man, dass man nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Das ist hilfreich für die Selbstwahrnehmung. Und dass einem die auch nicht gehört. Das merkt man schon, wenn man den Globus eine Zeit lang anschaut, dann merkt man, dass die Erde ist nicht mein Eigentum. Und dann liest man das hier und Gott sagt, die ganze Erde, die gehört mir. Und von anderen Stellen wissen wir, er hält sie in seiner Hand, er hält das ganze All, da ist ja noch viel mehr, da habe ich jetzt keinen Globus dazu, es gibt nichts, was das darstellen könnte. Ich wollte das darstellen, wenn das die Erde ist, wie weit dann hier die Sonne wäre nicht mehr im Raum. Das ist, passt nicht, dann müssen wir die Erde runterschrumpfen und da habe ich gedacht, vergiss das, wir haben ein anderes Thema. Aber die Erde gehört Gott und ist eine Leihgabe an uns und ich denke auch für unsere Obrigkeit, für mächtige Leute, wäre das wichtig, sich ab und zu so einen Globus zu betrachten, um festzustellen, welche Größe sie haben. Wir sind Menschen, wir können einiges, aber wir bleiben Erdenbürger, Wir sind nur eine Zeit auf diesem Globus und dann vergehen wir wieder. Und unser Einfluss ist begrenzt und diese kostbare Erde gehört nicht uns. Und das macht Gott deutlich, die ganze Erde gehört mir, alles, alles, was da drauf ist, alles, was im Wasser umher schwimmt. Und das ist das, und die Israeliten in dieser Phase der Weltgeschichte sollen sein besonderes Eigentum sein. Alles gehört ihm, aber sie haben eine besondere Erwählung, schon von Abraham her, und das wird jetzt nochmal verstärkt. Sie sollen auf ihn und hören, auf seine Worte hören, sie sollen seinen Bund halten und sie werden sein Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Das hört Mose von Gott und geht dann, ja, da habe ich das nochmal dick gedruckt, die ganze Erde gehört ihm und sie sollen ein Königsvolk von Priestern sein. Wir wissen, nachher gab es nur nur den Aarons Nachfolger waren die Priesterschaft. Aber dieses besondere Gottesbezug, die besondere Nähe zu Gott, die hat Gott seinem Volk komplett versprochen. Interessant, wenn wir den ersten Petrusbrief lesen, ich habe diese Stelle jetzt heute nicht hier projiziert, aber wir können das nachlesen, 1. Petrus, da macht Petrus diese Tür weiter auf, dass wir in Jesus Christus diese Verheißung 1:1 bekommen haben. Du und ich, wenn wir Jesus haben, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir durch ihn Gottes Kind sind, sind wir eine königliche Priesterschaft von Gott her für ihn und für die Welt. Was machen Priester? Sie suchen immer wieder die Nähe Gottes, sie reden von ihm, sie bringen seine Worte in die Umgebung und sie suchen Leben in seiner Nähe. Mal so ganz, ganz kurz. Mose bringt das dann, Mose geht wieder runter, geht zum Volk, ja, und sagt dem Volk und den Ältesten, sagt er das, was Gott gesagt hat? Ja, also er hat schon die ersten Höhenmeter hat er schon gemacht an diesem Tag und ist zurück und sagt dem Volk alles und das Volk sagt, sie sind sich einig. Wir haben viele Stellen schon erlebt, wo das Volk sich nicht so einig war oder im Negativen einig war, aber hier sind sie sich positiv einig. Wir wollen alles tun, was Jahwe gesagt hat, was der Herr gesagt hat. Mose ging, um Jahwe die Antwort des Volkes zu überbringen. Ja, Mose hier, ganz klar das Bild vom Mittler, er überbringt die Botschaft Gottes ans Volk, das Volk redet mit ihm. Ich sage mal, als wenn Gott das nicht gehört hätte, hatte er längst gehört, er hat in jedes Herz gesehen, aber in dieser Phase war das so vorgesehen. Mose geht wieder hinauf und bringt Gott die Antwort. Dann sagte Jahwe zu Mose, geh zum Volk, er ist gerade oben, kurze Botschaft, ja, geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen ihre Gewänder waschen, damit sie am dritten Tag, spannend, hier kommt der dritte Tag, kommt da besonders vor. Ja, im Neuen Testament gibt es auch den dritten Tag, nämlich nach dem Tod von Jesus die Auferstehung. Ja, und so, da gibt es immer so Parallelen vom Alten ins Neue Testament, aber hier am dritten Tag sollen sie bereit sein. Denn am dritten Tag wird Jahwe vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai hinabsteigen. Also Gott war noch nicht auf den Berg gekommen. Er sagte, das wird noch spannender. Bisher war nur Mose oben und hat sich mit ihm unterhalten. So, Mose geht wieder hinunter. Ja, sagt dann, sie sollen sich reinigen, sie sollen sich heiligen, sie sollen keinen Sex haben, 3 Tage lang und sollen ihre Kleider waschen. Und das ist natürlich ein 1:1 Bild. Wer Gott begegnen will, muss sich reinigen lassen. Ich betone das Lassen. Wir können uns nicht selber reinigen, aber wir können uns reinigen lassen. Dafür ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Ja, Johannes macht es in seinem Brief so deutlich, er ist für unsere Sünden gestorben. nicht nur für unsere, sagt er dann, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht. Seine tiefste Wesenseinheit, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann können wir Gott begegnen. Sonst können wir es nicht. Es wird nicht gut gehen, Gott zu begegnen, wenn man sich nicht gereinigt hat. Also, die Israeliten reinigten sich, Mose sagt ihnen alles, im Morgengrauen des dritten Tages. Und das stelle ich mir jetzt durchaus spannend vor. Das Volk weiß, ein Tag um, zwei Tage, das ist noch mehr als Heiligabend. Ja. Am dritten Tag wird Gott auf den Berg kommen. Das ist angekündigt. Wie wird das sein? Sie haben Gott noch nicht so massiv wahrgenommen. Mose hatte Gott schon mal im Dornbusch wahrgenommen. Aber das war noch eine kleine Erscheinung gegenüber das, was sie hier erleben. Es begann zu donnern und zu blitzen. Eine schwere Wolke lag auf dem Berg und das überlaute Dröhnen eines Schofarhorns war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Das war keine sanfte, beruhigende Erscheinung, die hier vonstatten ging. Ja, wir müssen denken, da waren rund mehr als 2 Millionen Menschen, soweit wir das, mehr als 2 Millionen Menschen in dieser Ebene und dann der Berg, so ungefähr 800 Meter höher, 800 Höhenmeter, wenn man da hinaufgeht, 750. Und da oben drauf ist eben nicht einfach ein goldenes Licht, sondern es wird dunkel und Donner und Blitz und ein Unwetter. Und am liebsten würde man im Zelt bleiben. Das ganze Volk zitterte. In vielen Übersetzungen steht, bebte. Doch Mose führte es aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Ich spüre die Spannung. Das Volk unten am Berg und Gott kommt, oder erstmal die Vorerscheinung von Gott. Gott ist noch gar nicht da. Das ist nur die Vorerscheinung von Gottes Kommen. Der ganze Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabgekommen war. Jetzt wird das erwähnt, Gott kommt im Feuer und der Berg raucht. Ich habe keine Ahnung, ob die Israeliten etwas von Vulkanausbrüchen wussten. Bleibt offen, aber sie erleben hier, es ist auch kein Vulkanausbruch, sondern sie erleben hier, Gott kommt auf den Berg. Und es ist absolut furchterregend. Rauch steigt von dem Berg auf wie von einem Schmelzofen. Und wer mal im Schmelzofen war oder bei einem Schmelzofen war, die sind furchtbar heiß. Ich bin noch nie einem sehr nahe gekommen, aber in unserer Heimatgemeinde hatten wir einen, der war im Stahlwerk am Schmelzofen. Und da muss man sich schützen. Man geht nicht zu nah heran, wenn da wird Metall gekocht, da ist es heiß und da ist es schlimm. Da wird man, wenn man nicht ordentlich geschützt ist, umkommen. Und das ist hier auch. Der ganze Berg wurde von einem gewaltigen Beben erschüttert. Das heißt, unten zittert das auch. Das Volk zittert schon, der Berg zittert und die Ebene zittert, weil Gott kommt. Und wir haben ihm vorher so glückselig zugesungen. Dem gleichen Gott. Ohne Angst. Ohne Zittern. Mit einer Herzensberührung, aber voller Glück. Das ist das Geschenk, wir wissen es eh, was wir in Jesus haben. Das wusste das Volk noch nicht. Das Volk wusste noch nicht, wie der Tag hier ausgeht. Ob sie auf den Beinen bleiben oder ob sie erstmal alle im Sand liegen. Der ganze Berg wurde von einem gewaltigen Beben geschüttert. Gott ist heilig, haben wir gesungen. Und heilig ist auch erschreckend. Ihm zu begegnen, ja, auch im Hebräerbrief, eigentlich müssten wir jetzt zwischendurch mal den ganzen Hebräerbrief lesen, da steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ohne Gnade, ohne Reinigung Gott zu begegnen, ist der absolute Albtraum. Wir wissen das, es muss uns immer wieder mal bewusst werden. Und unsere Mitmenschen, wäre gut, sie wüssten es auch. Die Israeliten merken hier gerade etwas davon. Das Dröhnen des Schofars wurde immer lauter. Mose rief und Gott antwortete ihm mit Donnerstimme. Da ist richtig was los. Das werden sie nicht vergessen haben. Dann stieg Jahwe ganz auf den Gipfel des Berges herab und rief Mose zu sich. Mose stieg hinauf. Da merken wir, Mose hat schon ein Vertrauen zu Gott gefasst. Gott hatte ihn ja auch schon vorbereitet, hat schon mehr mit ihm gesprochen und er war der Mittler zwischen dem Volk und er wusste, er muss hin. Auf diesen zitternden Berg, wo Gott gerade drauf gekommen ist. Und das Volk stand unten und soll zuhören. Und Mose ist kaum oben angekommen, dann muss er wieder hinunter. Und Gott sagt ihm, Mose, das ist gefährlich für das Volk. Wenn die den Berg berühren, sind sie tot. Du musst runtergehen und musst sie warnen. Nicht, dass da jemand die Idee hat, er will mich sehen und kommt zum Berg, Mensch oder Tier, dann wird er sterben. Und Mose sagt, nein, wir haben ja eine Grenze gezogen, das wird nicht passieren. Gott sagt, geh runter, warne sie, dass sie nicht durchbrechen und dann der Tod unter sie hineinbricht. Das ist schon, und Mose geht dann wieder hinunter. Also Mose hat eine Menge Höhenmeter gemacht, aber Gott will nicht, dass der Mensch stirbt. Das ist ja sein Gedanke dahinter. Er will nicht, dass die Israeliten tot am Berg liegen. Und er weiß, wie gerne Menschen Gott sehen würden. Deshalb machen sie sich ja Götter. Deshalb stellen sie ja Figuren in ihre Häuser oder in die Gärten oder sonst was. Weil sie es so gerne sehen und anfassen wollen. Und Gott sagt, das geht nicht. Sie haben sich zwar geheiligt, das genügt, damit sie meine Worte hören können, aber sie sind noch nicht in dem Stand, dass sie mir frei begegnen können. Und Mose gibt nach, klar, Gott hat klar geredet und Mose steigt wieder hinunter. Das ist das Ende unseres Textes von heute. Aber einen Blick in den Hebräerbrief. Da wird uns noch etwas entschlüsselt, wie es Mose ging in dieser Phase. Hebräer 12, wer das mitlesen will. Vers 18. Jetzt gibt es den Rückblick, der Hebräerbriefschreiber gibt einen Blick in unsere Situation, in die Situation der Menschen, unserer Geschwister im ersten Jahrhundert, als Jesus schon gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Und er sagt, ihr seid nicht zu etwas hingetreten, was mit Sinnen erfahrbar ist, nicht zu brennendem Feuer, zu Rauch und Finsternis und Sturm, nicht zu dem Schall von Posaunen oder Schofarhörnern, das ist da Horn und das ist das Gleiche, und dem Dröhnen von Worten. Und die es hörten, baten, sie mögen kein Wort mehr, es möge kein Wort mehr hinzugefügt werden. Das ist nicht unsere Situation, Gott sei Dank. Deshalb konnten wir so fröhlich singen. Denn sie ertrugen es nicht, was da befohlen wurde. Selbst wenn ein Tier den Berg berührte, sollte es gesteinigt werden oder erschossen werden. Ich habe das übersprungen. Ja, also das Volk hätte sogar aktiv an der Tötung beteiligt sein müssen, weil Gott es sagt. Und wenn sie es nicht tun, dann kommen sie auch unter das Gericht. Aber so geht es uns nicht. Ich bin so glücklich, jetzt zu leben. Und nicht damals. Ich lese das gerne. Es ist Gottes Wort. Es zeigt mir was von Gottes Heiligkeit. Aber ich bin wirklich von Herzen dankbar, jetzt zu leben. Nach Jesu Tod und Auferstehung. Wo ich das hier... Nein, wir kommen nicht zum Berg. Nicht zum Berg Sinai. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagt, ich bin voll Furcht und ich zittere. Das sagt er später in 5. Mose über sein Erleben. Da, ja, er hat auch gezittert. Das war richtig erschreckend. Und wenn ein Mensch halbwegs bei Trost ist, wenn ein ganzer Berg zittert und oben Feuer, Rauch und Dampf drauf ist, dann geht er da nicht hinauf. Weil wo schlagen die Blitze ein? Natürlich, wenn man oben drauf steht. Ist auch hier in den Bergen keine gute Idee, im Gewitter oben spazieren zu gehen oder zu wandern. Das ist sonnenklar. Ja? Und Mose zitterte. Und er wusste, er braucht die Bewahrung Gottes. Vielmehr seid ihr hingetreten zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Es ist nett, das irdische Jerusalem mal zu besuchen, aber es hat geistlich keinen Wert. Das himmlische Jerusalem, da sind wir hinzugetreten. Das können wir, wie wir es schon gesagt haben, wie Thomas schon am Anfang gesagt hat, überall. Wir können das hier, wir können das zu Hause, wir können das unterwegs, im Auto, in der Bahn, wo auch immer. Zum himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln zum Fest. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen, deren Namen aufgeschrieben sind im Himmel. Zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das machtvoller redet als das Blut Abels. Jetzt schlägt er einen Bogen ganz an den Anfang. Abel wurde umgebracht, sein Blut ging auf die Erde und es schrie zu Gott. Aber es schrie nach Rache, nach Vergeltung und letztlich auch nach Versöhnung. Aber die Versöhnung, die kam in Jesus Christus, dem Mittler des neuen Bundes. Gebt Acht, dass ihr den nicht abweist. Ich denke, da sind wir uns einig. Deswegen sind wir heute Morgen hier, weil wir ihn nicht abweisen wollen. Wir wollen diese Worte ja nicht verachten, sondern aufnehmen. Wir wollen ihm nachfolgen, wollen mit ihm unterwegs sein. Einen so guten Herrn, der ist nirgendwo sonst zu finden. Ein altes Lied sagt, wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Mich befreit von allen Sünden. Durch sein eigenes teures Blut. Gibt's nicht. Gibt's einmal und wir dürfen ihm folgen. Der so redet, wenn nämlich schon jene nicht entronnen sind, die dann abwiesen, die den abwiesen, der auf Erden den Willen Gottes kundtat, Mose wurde ja oft abgelehnt, ja, wie viel weniger dann wir, wenn wir uns abwenden von dem, der vom Himmel her spricht. Im Hebräerbrief sind immer auch ernste Warnungen, Gottes Wort, seinen Sohn Jesus, nicht abzuweisen. Jetzt springen wir, und damit kommen wir zum Schluss, Hebräer 4, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat. Der war nicht nur auf dem Berg Sinai. Ja, ich habe den Globus gezeigt, das ist alles noch hier auf der Erde. Jesus hat alle Himmel durchschritten, völlig andere Dimension, geistliche Dimension, alle Himmel durchschritten, weil wir diesen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns am Bekenntnis festhalten. Und jetzt habe ich gedacht, wie machen wir das, am Bekenntnis festhalten? Etwas Spannendes, was wir sonst nie tun. Ich habe uns das apostolische Glaubensbekenntnis mitgebracht und wir können das, jeder, wenn er das so sieht, wie es da steht, können das gemeinsam lesen. Ja. Manche sind das gewohnt von alten Kirchenzeiten. Ich bin auch evangelisch damit aufgewachsen. Und es hat etwas, ab und zu dieses Bekenntnis sich vor Augen zu führen und das zu lesen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist eine sehr alte Zusammenfassung unseres Glaubens. Es ist nicht jede Nuance drin, aber es ist die Kernbotschaft, das ist das Bekenntnis. Daran halten wir fest. Lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Dieser Hohepriester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Die rechtzeitige Hilfe grundsätzlich, damit wir nicht verloren gehen, sondern gerettet sind auf Zeit und Ewigkeit. Das ist natürlich die rechtzeitige Hilfe im Kern, aber die rechtzeitige Hilfe auch in unseren Nöten. Wir werden ermutigt, zum Thron der Gnade zu kommen. Und ihr wisst schon, ich wünsche mir da noch mehr. Ich liebe die Gebetsgemeinschaften hier in unserer Mitte, aber ich wünsche mir auch noch mehr Mut, laut zum Beten. Und ich bin überzeugt, der Schreiber vom Hebräerbrief ist da mit mir einer Meinung, weil er fordert uns dazu auf. Lasst uns voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten. Gott gehört die ganze Erde. Gott ist erschreckend, heilig. Niemand kann ihm ohne Reinigung begegnen. Wir wollen Gottes Wort hören und gehorchen. Gott will, dass das Volk lebt und nicht stirbt. Und wir wollen unserem Herrn Jesus immer für seine Errettung und den neuen Bund dankbar sein. Deshalb feiern wir auch jetzt gleich das Abendmahl. Und ich leite jetzt nahtlos dazu über. Weil er bezahlt hat. Weil er sein Blut und sein Leben hingegeben hat. Für uns. Wenn ich mit dem Gedanken diesen Globus betrachte, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge, sich auf einen Mensch reduziert hat, da in Galiläa und Israel herumgewandert ist, sich ans Kreuz hat nageln lassen und sein Blut ist hier vergossen, bin ich fertig. Das sprengt mein Denken. Aber ich bin ihm von Herzen dankbar, dass er das gemacht hat, weil er uns liebt. Und bevor wir jetzt das Mahl miteinander nehmen und an ihn denken, ja, das, was wir gerade gehört haben, uns darauf freuen, es einmal in seiner Gegenwart, in der Herrlichkeit mit ihm zu feiern, bitte ich, dass mindestens zwei von euch ihm danken für Brot, für Wein, für sein Leben, für seine Hingabe, weil wir einen so guten Herrn haben. Ich denke, zwei von euch haben sicher das auf dem Herzen, dazu danken. Amen. 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 Ja, wir singen ein Lied währenddessen wir zum Tisch